Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
Eine Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview
Hallo
zu
machen. Hallo Leute, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von unserem Podcast und freuen uns heute sehr, dass die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katharina Barley, zu Gast ist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Ihnen ein bisschen hinter die Kulissen der EU blicken können. Sie sind, wie gesagt, Vizepräsidentin, waren vorher deutsche Ministerin. Ihre Hauptarbeit findet in Brüssel statt. Vermissen Sie denn den Berliner Politikbetrieb manchmal?
Also den Berliner Politikbetrieb vielleicht nicht. Also in dem Sinne, dass man hier noch sehr viel mehr im Fokus der Öffentlichkeit steht, also viel genauer beobachtet wird. Das geht ja dann oft bis ins Privatleben rein. Da hat man in Europa mehr seine Ruhe eigentlich. Was ich vermisse, sind die Wahlkreiswochen. In Europa sind wir praktisch jede Woche Montag bis Donnerstag entweder in Brüssel oder in Straßburg mit ganz wenigen Ausnahmen. Man hat also gar keine Zeit, mal vor Ort zu sein. Und das fehlt mir schon sehr.
Haben Sie in Ihrem Amt jetzt neue Dinge über die EU-Institutionen so gelernt, die Ihnen vorher nicht bewusst waren, wie da die Abläufe funktionieren so richtig?
Jede Menge, ehrlich gesagt. Also zum einen habe ich, glaube ich, jetzt mehr Vorurteile, als ich vorher hatte. Also wirklich so ganz klischeehaft, wenn ein Spanier den Vorsitz hat, dann braucht man nicht pünktlich zu kommen und solche Dinge. Aber natürlich auch, wie es funktioniert. Also im Positiven, dass es eigentlich viel urdemokratischer ist, sag ich mal, weil wir viel weniger Fraktionsdisziplin und solche Sachen haben. Das hat auch institutionelle Gründe. Und zum anderen eben auch so menschlich. Also man kann dadurch noch besser über die Fraktionsgrenzen hinaus sich auch annähern, sag ich mal.
Was haben die Deutschen für ein Image im EU-Parlament?
Ja,
haben
ganz
wir einen guten
klassisch.
Ruf oder einen schlechten? Sind wir?
Ist jetzt die Frage, in welcher Hinsicht?
Spießer,
ist jetzt die Frage, in welcher Hinsicht? Also ja, wir gelten als humorlos und ich glaube, das auch nicht ohne Grund. Ich bin ja halbe Britin, also würde ich auch sagen, der Humoranteil kommt deutlich mehr von der Ecke. Sehr pünktlich, sehr zuverlässig. Und vor allen Dingen auch sehr fleißig. Also man weiß im Parlament, und das gilt, glaube ich, über die Fraktionsgrenzen hinweg, wenn man den Deutschen eine Aufgabe gibt, dann wird die auch erledigt. Ob das jetzt inhaltlich zur Zufriedenheit ist, ist die zweite Frage, aber jedenfalls pünktlich und ordentlich so. Und das, ja, ist halt.
Immerhin was.
Ja, absolut. Aber das ist ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel das Wort erhalte in einer Anhörung oder so. Ich oder jemand anders aus einer deutschen Delegation, meistens ist es so, dass man dann sofort zum Punkt kommt. Und wenn dann nach mir jemand kommt aus einem südeuropäischen oder osteuropäischen Land, dann fangen die erstmal an, sich zu bedanken und wertzuschätzen, was der andere gesagt hat und so, bevor die dann, und wir haben ja immer ganz kurze Redezeiten, ne? Oft nur eine Minute, bis die dann anfangen, überhaupt in den Inhalt zu kommen, ist die Redezeit schon fast rum, aber das ist für die unheimlich wichtig. Und ich glaube, die empfinden uns da oft als ein bisschen grob und unhöflich.
Okay.
Haben Sie denn das Gefühl, so mehr Macht gehabt zu haben, so in Europa oder in Berlin?
Ich hatte sicherlich am meisten Macht als Ministerin. Aber wenn man jetzt vergleicht Abgeordnete im Bundestag und Abgeordnete im Europaparlament, würde ich sagen, mehr im Europaparlament. Weil wenn man im Bundestag sitzt, dann ist man entweder Mitglied einer Regierungsfraktion und dann ist man schon sehr in so einem Korsett, würde ich sagen, von Regierung und eben auch der eigenen Fraktion. Und wenn man in der Oppositionsfraktion sitzt, dann arbeitet man ja im Grunde genommen 4 Jahre für einen Papierkorb. Also man kann natürlich kritisch hinterfragen, aber nichts von dem, was man entwickelt, wird ja umgesetzt. Und das ist im Europäischen Parlament total anders, total. Wir haben ja auch sowas wie eine Regierung, das ist die Kommission. Aber die hat ja mit der Zusammensetzung des Europaparlaments nichts zu tun, sondern die besteht aus Menschen, die von den Mitgliedstaaten entsandt worden sind. Also wir fühlen uns als Parlament insgesamt der Kommission nicht verpflichtet. Ich glaube, so kann man das vielleicht formulieren. Und dadurch gibt es nicht diesen Automatismus, wenn jetzt ein sozialdemokratischer Kommissar etwas vorlegt, dann sind alle Sozialdemokraten dafür und alle Christdemokraten dagegen oder so. Das ist überhaupt nicht so. Weder das eine noch das andere. Sondern man guckt sich das wirklich inhaltlich an und arbeitet daran. Und so hat der Einzelne und die einzelne Abgeordnete auch viel mehr Entscheidungsmöglichkeiten, weil man viel freier ist. Und als letzten Punkt vielleicht noch, wir stimmen auch anders ab als der Bundestag. Wir stimmen nicht, meistens nicht über ein Gesetz als Ganzes ab, sondern über Änderungsanträge. Manchmal in einem Gesetz 100 Einzelabstimmungen. Und bei jeder Einzelabstimmung gibt es unterschiedliche Mehrheiten. Manchmal Gleichstand, manchmal entscheidet eine Stimme. Also es ist vielmehr so, dass es auf den oder die Einzelne auch ankommt.
Jetzt haben wir über die Macht des einzelnen Abgeordneten oder der einzelnen Abgeordneten gesprochen. Wie würden Sie sagen, ist die das systemische Machtgefüge zwischen Brüssel und Berlin? Also hat Brüssel mehr Macht über das Leben des einzelnen Bürgers oder die Berliner Politik? Was würden Sie sagen?
Das kann man so einfach, glaube ich, nicht sagen. Denn rein rechtlich ist das Europarecht höherrangig, also die Mitgliedstaaten müssen sich daran halten. Aber oft sind es eben nur Vorgaben. Wir haben ja zwei verschiedene Arten in der Regel, mit denen wir Gesetze machen. Das eine sind Verordnungen, die gelten unmittelbar. Da sagt also Europa, wo es lang geht, und da können die Mitgliedstaaten auch nichts mehr gegen tun sozusagen, auch nichts verändern. Und das andere sind Richtlinien, da gibt man als Europa was vor. Aber in der Bandbreite kann ein Mitgliedstaat dann noch was einen eigenen Weg gehen sozusagen. Aber insgesamt sind es schon die Vorgaben aus Europa. Von daher ist es so unentschieden, würde ich sagen. Europa ist nicht für alle Bereiche zuständig, aber da, wo es zuständig ist, da gibt es halt schon oft den Takt vor.
Ist es dann manchmal für Sie frustrierend, dass, wenn jetzt für Europa gewählt wird, dass dann doch der Ton oder ja, dass die Bundespartei quasi den Ton vorangibt, wie dann die Entscheidung auf Europa ist? Also wenn jetzt die SPD keine gute Arbeit in Berlin macht, dann wirkt sich das ja auch auf die EU-Ebene aus. Und ich stelle es mir irgendwie wahnsinnig nervig vor, daran gemessen zu werden.
Das ist es auch. Das ist, glaube ich, fast weniger ein Problem der Parteien selber. Ich glaube, viele Parteien würden sich das auch wünschen, dass es mehr um Europa geht, aber es ist auch die mediale Wahrnehmung, weil es nicht so wahnsinnig viele Journalistinnen und Journalisten gibt, die sich in die Europathematik so richtig einarbeiten. Und es ist viel einfacher, in dem ganzen Kontext dann doch auch wieder auf den nationalen Kontext zurückzukommen. Also klar, wenn man gerade einen Lauf hat zu Hause, dann nimmt man das natürlich mit und spielt selber auch die nationale Karte.
Das ist länger nicht passiert.
Das ist wohl wahr. Ja, wobei ich dann immer wieder gefragt werde, warum habt ihr dann in dem letzten Wahlkampf Olaf Scholz mit auf die Plakate draufgenommen? Das war auch bei uns eine ganz, ganz lange, intensive Diskussion. Aber es ging dann eben dahin, dass wir gesagt haben, das zeichnete sich völlig ab, sowieso ein Wahlkampf um diese Ampelregierung werden. Und dann spielen wir es lieber sozusagen von vorne. Also dann nehmen wir das offensiv auf. Ob das nachher eine gute Idee war oder nicht, das wird man nicht beurteilen können. Man weiß ja nicht, wie es anders gelaufen wäre.
Das stimmt. Wie schafft man es denn, dass man die europäischen Themen in den Vordergrund stellt bei solchen Wahlen? Oder wie schafft man es denn, ja, dass es bei Europawahlen um Europa geht?
Indem man sich nicht nur auf den Wahlkampf beschränkt. Es wäre schon wichtig, wenn Europa so stärker in den Alltag einsickern würde. Das ist nicht unbedingt immer einfach. Das fängt, glaube ich, schon mit Schulbildung an, dass Kinder schon lernen in der Schule, was hat eigentlich unsere Gesellschaft, die Gesetze, die wir haben, was hat das eigentlich mit Europa zu tun? Ich würde auch die Zivilgesellschaft da immer mit reinnehmen. Wir haben ja ganz viele, die da europäisch auch unterwegs sind. Aber eben auch auf die Medien, ich habe es schon mal angesprochen. Denn für uns ist das echt schwierig. Ich meine, da habe ich ja auch den Vergleich. Wir sind 96 deutsche Abgeordnete. Im Vergleich zu, in der letzten Legislatur waren es über 700, jetzt sind es ja ein bisschen weniger, jetzt sind es knapp 600 Bundestagsabgeordneten. Das heißt, wir haben da schon ein Verhältnis von vorher 1:7, jetzt 1:6. Wir müssen sechsmal so viel, sechs Bundestagsabgeordnete ersetzen. Und, was ich eingangs sagte, wir sind quasi nicht vor Ort. Nicht, weil wir nicht wollen, sondern weil wir so ein Präsenzparlament haben. Und es ist unglaublich schwierig, diese Abgeordnetenarbeit zu machen im Europaparlament, vor Ort zu sein und zuzuhören, was die Menschen an Europa auszusetzen haben, was die erwarten und umgekehrt es auch zu erklären. Deswegen braucht es, glaube ich, so eine gemeinsame Anstrengung, wenn man europafreundlich ist, das stärker noch zu erklären, zu vermitteln und auch eine Begeisterung dafür zu wecken, für dieses wirklich weltweit und historisch einmalige Projekt.
Haben Sie so eine Medienstrategie, wo Sie sagen, okay, so kriege ich es hin, dass die Journalisten meine Themen mit aufnehmen? Ich hau so und so viele Thesen pro Tag raus und schicke das gleich an die? Oder wie kann man sich das vorstellen, dass man wahrgenommen wird dann mit den Aufgaben?
Viele Medienanstalten oder Einrichtungen haben Korrespondenten, Redakteurinnen und Redakteure in Brüssel. Die sind natürlich spezialisiert und die kennen sich aus. Ich sage dann manchmal, wir haben ein bisschen Stockholm-Syndrom, weil die haben es, glaube ich, ähnlich schwer in ihren Redaktionen gehört zu finden, wie wir es manchmal haben in unseren Parteien oder auch in der Öffentlichkeit gehört zu finden. Also natürlich geht viel über die. Es sind die Abgeordneten deutlich im Vorteil, die vorher in der Bundespolitik waren, ist ganz klar. Wen kennt man im Europaparlament? Das sind gar nicht unbedingt die da jetzt die größte Rolle spielen, sondern die, die vorher schon in der Bundesrepublik bekannt geworden sind. Jetzt ist es Marie-Agnes Strack-Zimmermann zum Beispiel, David McAllister, der mal Ministerpräsident in Niedersachsen war. Ja, vorher waren es so Leute wie Alexander Graf Lambsdorff zum Beispiel. Also deswegen habe ich es, glaube ich, ein bisschen leichter, ein offenes Ohr zu finden als andere.
Wie würden Sie denn sagen, wie ist die Verfassung von Europa zurzeit? Wie geht's Europa?
Die Diagnose ändert sich fast täglich, würde ich sagen. Also wir sehen ja generell weltweit, dass Demokratien unter Druck geraten. In den USA sehen wir das. Ich komme gerade aus der Türkei zurück, viele andere Länder auf der Welt. Und das gilt auch für die Europäische Union. Und da gibt es dann immer mal wieder Erfolgserlebnisse und es gibt Rückschläge. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass die Regierung in Ungarn gewechselt hat. Das war 6 Jahre lang eines meiner Haupttätigkeitsfelder, weil viele das hier überhaupt nicht verstanden haben. Auch viele in der Politik nicht, viele in der Wirtschaft nicht, was da eigentlich los ist. Was für ein Ausmaß an Entdemokratisierung da eigentlich stattfindet. Und da haben jetzt die ungarische Bevölkerung es geschafft, aus eigener Kraft, ohne irgendwelche Gewaltanwendungen, ohne Revolution, diesen fast perfekten Autokraten aus dem Amt zu wählen. Und das ist wirklich, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, was das für auch für demokratische Resilienz bedeutet. Also, dass eine Demokratie sich doch wehren kann. Wenn man einmal so eine fast vollständige Entdemokratisierung hat, dass es dann so bleiben muss. Und auf der anderen Seite sehen wir in Europa, wie auch anderswo auf der Welt, dass solche Autokraten, wenn sie einmal rausgeschmissen wurden von der Bevölkerung, zurückkommen. In Slowenien ist das der Fall gerade. Janez Janša, ich habe ihn immer den kleinen Bruder von Viktor Orban genannt, die Slowenen haben ihn abgewählt und jetzt ist er aber wieder da. Wir sehen das auch in den USA. Ich meine, wir haben alle gesehen, die Amerikaner haben gesehen, was Trump tut. Und dann war er weg. Und jetzt ist er wiedergewählt worden, obwohl auch abzusehen war, dass er noch viel, viel radikaler vorgehen wird. Und das ist etwas, was mir für Europa sehr, sehr große Sorgen macht. Denn wir sind dieses leuchtende Projekt für Frieden und Freiheit und Wohlstand und das basiert auf Demokratie. Da müssen wir wirklich gut aufpassen.
Europa hat ja auch den Ruf, so ein Bürokratisierungsmonster zu sein und viele Prozesse zu verlangsamen. Beziehungsweise oft hört man das auch auf nationaler Ebene. So, ja, das, was Europa macht, gucken wir mal, es dauert eh alles irgendwie länger. Ist es nur Populismus oder ist da wirklich was dran?
Typische Juristinnenantwort, es kommt drauf an. Also grundsätzlich ist erstmal die Europäische Union ein ganz großes Vereinfachungsprojekt. Wenn man sich jetzt mal die EU wegdenken würde, dann hätten wir wieder Grenzkontrollen an jeder Grenze. Wir hätten wieder Zölle. Auch jedes Unternehmen müsste wieder jeden LKW, der Deutschland verlässt oder nach Deutschland reinkommt, komplett deklarieren mit Stempel und allem, was dazugehört. Also, dass die Europäische Union existiert, ist eine gigantische Vereinfachung, gerade für Unternehmen, aber auch für Menschen. Also, die hin und her fahren, die woanders arbeiten. Das muss man erstmal festhalten. Es gibt natürlich bei der Ausgestaltung auch mal Punkte, wo die Europäische Union übers Ziel hinausschießt. Da sind wir ja gerade dabei, das alles sehr kritisch zu überprüfen und auch zurückzudrehen. Ich denke da vor allen Dingen an Berichtspflichten, also wo wir wirklich gut drin waren die letzten Jahre, war zu sagen, ihr müsst berichten, gerade im Bereich von Klimaschutz oder von Sozialstandards oder solchen Sachen. Anstatt sich darauf zu konzentrieren, worum es eigentlich geht, um das Tun. Von daher ist es, glaube ich, ein differenziertes Bild. In den allermeisten Fällen ist es so, dass Europa Vereinfachung bringt. Eine europäische Regelung ersetzt ja oft 27 nationale, an die man sich vorher hat halten müssen. Mhm. Und das vergessen die Leute oft.
Und warum vergessen das die Leute? Also so, warum kommt am Ende des Tages dann zum Beispiel so, oder was ich dann immer oft höre, ja, die EU hat irgendwas zu Stroheim beschlossen und sowas kommt dann auf einmal an. Aber so dieses leuchtende Projekt, von dem Sie gerade gesprochen haben, so alle zusammen an einem Strang, wir machen das Leben einfacher, gemeinsamer, wir sind stärker, wenn wir uns zusammenschließen. Warum findet das nicht mehr so Gehör oder warum wird diese Geschichte so anders erzählt?
Ich fürchte, das ist was sehr Menschliches. Das, was da ist, wird irgendwann für selbstverständlich genommen. Und ich erlebe das immer wieder, vielleicht erleben Sie es selber auch, wenn man zum Beispiel mit Menschen spricht, die aus totalitären Systemen, aus Diktaturen, aus dem Bürgerkrieg hierher kommen, wie die über die EU reden. Da brennt das Feuer so richtig. Und wir haben uns halt daran gewöhnt, dass wir hier offene Grenzen und Frieden haben. Als ich 2019 das erste Mal angetreten bin zum Europäischen Parlament, habe ich gesagt, ich will auch das Thema Frieden thematisieren, weil ich aus einer sehr, sehr internationalen Familie komme. Meine Kinder haben 4 Großeltern aus 4 verschiedenen europäischen Ländern, die jahrhundertelang Krieg gegeneinander geführt haben. Und mir war das wichtig. Und damals hat mir jeder gesagt, lass es bleiben, das interessiert keinen Menschen. Und es war auch so. 2019 interessierte das auch keinen Menschen. Heute, jetzt mit Ukraine, Gaza und Iran und so weiter, jetzt interessiert es auch junge Menschen, eigentlich jeden. Aber damals, Frieden haben wir doch. Ja? Was willst du eigentlich? Und ja, manchmal denke ich auch, da werden auch Dinge rausgesucht, die man halt auch verhetzen kann. Es gibt eben auch viele, die wollen dieses Bild zeichnen. Also das beste Beispiel ist ja immer diese Kappe auf den Plastikflaschen. Ja. Also, sorry, ich frage mich dann immer, wie kann man sich da ernsthaft drüber aufregen? Ja, ich glaube, inzwischen haben wir alle verstanden, dass man mit dem Finger das Ding beiseite nimmt und dann trinkt man halt. Also mir fällt das schwer, die Aufregung zu verstehen, wenn man natürlich auch weiß, dass das Einwegplastik ein riesiges Problem ist, vor allen Dingen in den Meeren, in den Weltmeeren. Über 90% des Plastiks, was da festgestellt wird, ist Einwegplastik in irgendeiner Form. Also Tüten oder eben genau sowas, Strohhalme und diese Plastikflaschen und die Deckel. Dann wird sich da so dran hochgezogen. Das vielleicht allerbeste Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist die Datenschutzgrundverordnung. Das war damals, Sie sind vielleicht zu jung dafür, dass Sie diese Aufregung im Gänzen mitbekommen haben, aber das war ein Theater, also wo auch wirklich jeder Mensch sagte, was ist das denn jetzt wieder für eine bescheuerte Idee von der Europäischen Union? Weil so einen Monat lang man wirklich mal für jede Datenspeicherung, die so passierte, unterschreiben musste, das ist okay. anstatt dass man sagt, oh, jetzt wird mir mal bewusst, wie oft eigentlich meine Daten gespeichert werden und auch benutzt werden, ist es, oh, ich muss immer unterschreiben. Okay, das ist noch geschenkt, verstehe ich noch. Ich würde mich aber darüber freuen, wenn heute rückblickend dieselben Leute sagen würden, oh, also in der Welt, in der wir heute leben, wo wir wissen, was mit unseren Daten alles gemacht wird, dass wir total gläsern werden, manipulabel werden, dass es jetzt für KI, für die Entwicklung von KI benutzt wird, ohne dass wir was dagegen tun können. Vielleicht, dass wenigstens jetzt die Leute sagen, aha, aber zumindest in Europa kann ich noch sagen, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass du meine Daten speicherst, verwendest, außer für das, wofür, also für die Abwicklung des Vertrages, aber darüber hinaus eben nicht. Das war ein ganz, ganz, ganz wichtiges Gesetz, was in über 70 Staaten kopiert worden ist auch. Aber damals fanden es alle ganz gruselig.
Also muss man vielleicht noch dran arbeiten, die Erfolge besser zu verkaufen, wenn sie denn da sind?
Auch das, aber ich befürchte, es liegt auch so ein bisschen in der Natur der Sache. Also wenn was von Europa kommt, glaube ich, wird es generell mal irgendwie anders wahrgenommen, als wenn was ganz Ähnliches aus der Bundespolitik oder aus der Landespolitik kommt, weil sich jetzt so ein Klischee auch durchgesetzt hat. Ich glaube, damit müssen wir ein Stück weit leben.
Ich glaube, dieses Bürokratiemonster ist ja wirklich so das verbreitetste Klischee. Und wenn Sie jetzt sagen, dass Sie sich dessen bewusst sind und gerade auch schauen, was man wieder zurückbauen könnte, wie erfolgreich ist denn dieser Prozess gerade? Also gelingt Ihnen da viel oder ist das auch wieder ein sehr langsamer Prozess, diese Berichtspflichten abzuschaffen und so weiter?
Das ist ein Projekt, dem sich die jetzige Kommission sehr stark gewidmet hat. Und die machen das, wir nennen das über Omnibusse. Also da werden aus ganz vielen Gesetzen, die thematisch so ein bisschen was miteinander zu tun haben, werden so ganz viele Sachen zusammengestellt. Hier nehmen wir das raus und hier nehmen wir das raus und das schmeißen wir zusammen und so. Das finde ich auch okay. Es ist natürlich am Ende auch immer was Politisches, weil was für den einen Bürokratieabbau ist, ist für den anderen, für die andere, ja, ist es eben auch eine, wir nennen das dann Deregulierung. Also man schafft dann auch wirklich eine Schutzfunktion ab. Also es gibt Menschen, die den Mindestlohn zum Beispiel als Bürokratie bezeichnen oder den 8-Stunden-Tag. Das ist jetzt für mich keine Bürokratie. Also wir vereinfachen jetzt mal das Arbeitszeitgesetz. Ja, das hört man ja gerade in Deutschland auch. Und das bedeutet dann, ja, und das würde dann bedeuten bei manchen dieser Pläne, dass man eben verdonnert werden kann, ohne dass man Nein sagen kann, dass man jetzt halt an 3 Tagen hintereinander mal 12 Stunden arbeitet und danach den Tag eben gar nicht oder nur 4 oder 2 Stunden. Und da kann man jetzt sagen, boah, ist das eine tolle Vereinfachung. Als Sozialdemokratin würde ich sagen,
Aber das plant ja die Regierung gerade, die deutsche Regierung jetzt.
Ja,
machen Sie auch
Moment.
Mit bei der oder, also
nein,
jetzt
nein,
machen
nein,
Sie
Moment.
Mit bei dieser Opposition in der Regierung, oder? Das,
nein.
Was Frau Baas
gerade vorgebracht hat. Nein, Moment. Was heißt, also das finde ich jetzt ein ganz schräges Politik- oder Demokratieverständnis. Wir haben jetzt einen Entwurf, wir haben Vorschläge, die auf dem Tisch liegen von einer Seite und
da steht
wo
im
andere Seiten.
Die 8 Stunden
ab. Ja, Moment. Aber die Frage ist ja, wie man das macht. Und da haben wir gerade heute drüber gesprochen. Da steht zum Beispiel auch drin, dass Familienfreundlichkeit dabei zu berücksichtigen ist, also die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Also die Frage ist ja, zum Beispiel, muss der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin damit einverstanden sein? Das ist zum Beispiel was, wo wir sagen, steht im Koalitionsvertrag, aber auf gar keinen Fall einfach nur. Du machst das jetzt, ne? Wenn natürlich die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer sagen, okay, dann kann man das machen. Aber dass man jetzt quasi dem Arbeitgeber ausgeliefert ist in seinem völligen privaten Leben, ich sage jetzt mal Alleinerziehende oder so, ja, wie soll denn das gehen? Also was ich nur sagen wollte ist, Vereinfachung ja, nur man muss dann echt gut hingucken, ist es wirklich nur, ach, da haben wir sowieso schon einen Bericht, da braucht man nicht noch einen Bericht oder diesen Bericht braucht man gar nicht. Oder ist es eigentlich, dass man sagt, ich will vereinfachen, aber in Wirklichkeit will man die Schutzstandards senken.
Da haben wir gerade gesehen, dass kaum, dass es auf die nationale Ebene geht, es wird viel leidenschaftlicher wird. Aber auch eine ganz kurze Nachfrage dazu. Finden Sie denn, dass Frau von der Leyen gerade eine gute Kommissionspräsidentin ist und was macht einen guten Kommissionspräsidenten oder eine Kommissionspräsidentin aus?
Ja, das ist schwierig. Also ich würde mal mit den abstrakten Kriterien anfangen. Also das Wichtigste ist natürlich tatsächlich, dass man das Interesse von ganz Europa im Auge hat und nicht nur von wenigen. Sowohl jetzt was Länder angeht, aber auch nicht nur Unternehmen, nicht nur Gewerkschaften und so weiter. Also dass man da wirklich einen breiten Ansatz hat und Politik für alle machen will. Aber heutzutage geht es eben auch sehr viel darum, sich als Europa in der Welt zu positionieren, mehr als es früher der Fall war. Jetzt muss man sagen, für Außenpolitik hat die EU eigentlich keine Zuständigkeit. Wir sind ja kein Staat, wir können nicht einfach machen, was wir wollen. Wir können nur das machen, wo die Mitgliedstaaten sagen, bitte übernehmt ihr das als EU. Das hat sie bei haben sie bei Außenpolitik nicht gemacht. Aber da würde ich mir schon manchmal ein bisschen mehr ja, zum einen Rückkopplung mit dem Parlament wünschen und zum anderen auch ein bisschen mehr, soll ich es nennen, Werteorientierung oder Standfestigkeit oder so. Wir kritisieren das zum Beispiel gegenüber Trump. Also da sind wir nicht immer einer Meinung im Parlament mit der Kommissionspräsidentin. Ich finde, der hört überhaupt nur zu, wenn man sehr stark und entschlossen auftritt und wirklich sagt, bis hierhin und nicht weiter. Das haben wir jetzt einmal gemacht, indem wir gesagt haben, wir unterschreiben nicht bei diesem komischen Deal in Schottland. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass sie stärker auftritt. Und auch bei den antidemokratischen Tendenzen würde ich mir mehr Klarheit wünschen bei ihr.
Was macht sie gut?
Ich glaube, ich kenne sie ja. Ich kenne Ursula von der Leyen aus der gemeinsamen Regierungszeit. Wir waren in zwei Regierungen zusammen und ich mag sie auch persönlich sehr. Sie ist jemand, die sehr gerne die Dinge unter Kontrolle hat. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber sie hat wirklich sozusagen überall ihre Finger drin oder ihre Leute zumindest, die das haben. Also das ist was, wo man sagen muss, das macht sie gut. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist die zweite Frage.
Jetzt kommen wir ein bisschen zum zweiten Teil des Podcasts. Wir sprechen heute nämlich auch mit Ihnen über die Regulierung von großen Plattformen und den Schutz von Minderjährigen. Sie haben auch gerade schon die Datenschutzgrundverordnung angesprochen und das als etwas beschrieben, wo die Menschen vielleicht in dem Moment noch gar nicht so richtig verstanden haben, wofür es gut ist. Ist die EU grundsätzlich schon im Zeitalter der Digitalisierung angekommen oder läuft sie nur hinterher und reagiert auf das, was passiert, wie jetzt künstliche Intelligenz etc. und schließt dann die Regelung?
Ich glaube, ein Stück liegt es in der Natur der Sache bei Dingen, die sich rasant entwickeln, technisch, dass es nicht immer leicht ist, als Gesetzgebung da Schritt zu halten. Und Sie haben es vorhin angesprochen, die europäische Gesetzgebung dauert oft etwas länger, weil man ja die ganzen Mitgliedstaaten noch mitnehmen muss. Und das ist schwierig bei etwas, was sich so rasant entwickelt, wie zum Beispiel jetzt KI. Aber wenn man sich umguckt in der Welt, ist die Europäische Union mit Abstand der Rechtsraum, der das am besten hinkriegt. Und da gibt es, glaube ich, auch international überhaupt keine Zweifel. Wenn man das aus der Perspektive des Menschen betrachtet. Es gibt natürlich andere, die sagen, ach, man muss es als frei lassen. Die Leute, die das so sehen, die sehen dann das, was die Europäische Union tut, eher skeptisch. Ich gehöre natürlich naturgemäß nicht dazu. Und da ist vielleicht das KI-Gesetz auch ein ganz gutes Beispiel, weil wir sehen natürlich, dass das so rasant sich entwickelt, dass es überhaupt keinen Sinn macht, da jetzt klassisch mit Gesetzgebung anzufangen, wie man das normalerweise macht. Und was wir deswegen gemacht haben, ist ein Gesetz, was nicht versucht zu regeln, was KI ist oder tut, sondern ausgeht von den Auswirkungen, die KI hat. Also zu sagen, wir teilen KI in verschiedene Kategorien, je nachdem, ob das für unsere Grundrechte überhaupt keine Rolle spielt. Also ich nehme jetzt mal so Navigationssysteme, solche Sachen. Na gut, klein bisschen mit Standort, dann auch schon wieder, aber Übersetzungs, solche Sachen. Null Grundrechtseingriff zu befürchten, gar kein Problem. Und es geht dann über verschiedene Stufen bis hin zu Dingen, wo wir sagen, das verbieten wir komplett. Also wir verbieten zum Beispiel komplett das, was die Chinesen machen, dieses Social Scoring, die ja praktisch überall Gesichtserkennung haben, wo man nichts mehr machen kann, nicht über die Straße gehen, nicht in die Bank gehen, ohne dass das Gesicht erkannt wird und wo dem Verhalten Punkte zugeordnet werden. Also wenn ich bei Rot über die Ampel gehe, bekomme ich einen Punktabzug bei diesem Social Score. Und von dem Score hängt dann ab, also wenn ich ganz viele Sachen mache, die der Regierung nicht gefallen, dann hat das Konsequenzen. Dann komme ich auf einmal nicht mehr in meine Bank rein. Dann lässt die Gesichtserkennung mich nicht mehr rein oder ich bekomme keine Wohnung oder was auch immer. Ja? So etwas ist in Europa verboten. Das lassen wir gar nicht, überhaupt nicht zu. Oder was es in den USA mal gegeben hat, dass man versucht mit KI bei Strafgefangenen zu ermitteln, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls ist. Durch KI. Weil KI notwendigerweise mit anderen Fällen gefüttert wird, die mit mir ja gar nichts zu tun haben. Also sowas wird es in der Europäischen Union nicht geben. Und dann gibt es halt noch was dazwischen, die eben verschiedene Voraussetzungen dann erfüllen müssen. Und ich glaube, das ist die richtige Art, da ranzugehen. Insofern, die Regulierung, die wir machen, ist sehr gut. Wo wir besser werden müssen, ist selber Lösungen, eigene europäische Lösungen zu finden, dass wir die Abhängigkeiten verringern. Da müssen wir besser werden.
Wie viel Vertrauen haben Sie denn in diesem ganzen Regulierungsprozess in Big Tech, in diese großen Firmen, die hinter all diesen Unternehmen stecken?
Gar keins?
Nee,
null. Also im Gegenteil, mein Vertrauen.
Gibt es Unterschiede?
Es gibt Unterschiede. Es gibt Unterschiede. Also bei KI gibt es große Unterschiede, bei den Plattformen, bei Social Media ein bisschen weniger, würde ich sagen. Der Punkt ist, dass bei den Tech-Bros in den USA und natürlich auch bei der chinesischen Regierung, da habe ich ja schon was gesagt, es gar nicht mal nur noch um Geld verdienen geht. Die haben zum Teil, ich spreche jetzt mal von Menschen wie Elon Musk und Peter Thiel, die haben so viel Geld, dass da ein paar Milliarden mehr oder weniger schon fast nichts mehr ausmacht. Die sind ja, also jetzt Elon Musk wird ja bald Trilliardär. Sondern bei denen geht es auch um politische Fragen, um Einflussnahme. Peter Thiel hat mal gesagt, dass er nicht daran glaubt, dass Freiheit und Demokratie vereinbar seien miteinander. Und gerade Peter Thiel mit der Palantir-Software ist aus meiner Sicht eine ganz große Bedrohung für die Demokratie, weil durch diese unglaubliche das Aufsaugen von so vielen Daten eine Macht verbunden ist über Menschen, aber auch über Systeme, dass wir dem entgegentreten müssen. Und ich meine, was damit Elon Musk und Peter Thiel, um bei den beiden jetzt mal zu bleiben, was die damit vorhaben, das verschweigen sie ja auch gar nicht. Ich habe nur das Gefühl, das dringt nicht durch. Ich habe letzte Woche wieder neben einem Kollegen von der liberalen Fraktion gesessen, der in seinem Wortbeitrag im Ausschuss sagte, diese engstirnigen Leute, die immer alles regulieren wollen, lass die doch erstmal machen und dann sehen wir doch, ne, so ungefähr.
Also finden Sie, europäische und deutsche Behörden sollten zum Beispiel auch kein Palantir dann einkaufen, benutzen?
Um Himmels Willen nicht. Ja, aber es ist ja schon zu spät. Also Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen haben es schon. Ich halte das für, also ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie entsetzt ich darüber bin. Weil, also die machen keinen Hehl daraus. Palantir hat in den USA benutzt die Software oder diese künstliche Intelligenz dazu, um aus der Bevölkerung die Menschen rauszusortieren, die sie zum Beispiel verhaften und abschieben wollen. Und dann, wenn sie die biometrischen Daten auch haben, dann können sie eben auch wirklich auf der Straße sagen, aha, da ist er ja, da ist sie ja. Und also sie sind komplett gläsern. Elon Musk ist ja auch mit seinen Doge-Leuten durch die Ministerien durch und hat diese ganzen Computer geradet. Also hat da alle Daten rausgesogen. Diese Leute wissen alles über die Menschen nicht nur in den USA. Und Palantir ist also schon der Name, ne? Also wenn wir uns, ich weiß nicht, ob alle Herr der Ringe-Fans sind, aber diese Szene, wo, wer war es denn?
Pippin, ich hab's leider nie geschaut.
Also, um Gottes Willen, Generationen-Gap. Also nee, ich glaube, es war Pippin. Jedenfalls, der packt dieses Palantir, diese Kugel und kann dann die Hände nicht mehr wegnehmen. Und das Ding ist, durch diese Kugel, wo man reinschauen kann und was sieht, kann dann auf einmal Mordor, also das Böse, auch zurückschauen. Und zwar nicht nur einem ins Gesicht, sondern in die Gedanken. Also man muss sich das mal überlegen, woher dieser Name kommt. Und das ist, genau das ist es ja. Also Palantir kennt uns am Ende besser als wir selber. Und das ist das Ziel all dieser Tech-Bros, um damit was auch immer zu tun, uns Dinge zu verkaufen, unsere Wahlentscheidungen zu beeinflussen oder uns sonst wie zu manipulieren.
Aber was ich jetzt noch nicht so ganz verstehe, ist, Sie haben ja gerade gesagt, dass es diesen AI-Act quasi gibt und dass man dann die KI so einordnet in die drei Punkte, wo ist der größte Eingriff in ein europäisches Grundrecht. Und so wie sich das anhört, sollte diese Palantir auf jeden Fall nicht irgendwie in eine harmlose Kategorie eingeordnet werden, weil es ja massive Grundrechtsauswirkungen haben könnte. So, funktioniert denn das Sanktionssystem dahinter nicht oder was
sehr gute daran? Frage. Ja, sehr gute Frage. Da habe ich jetzt einen Schritt zu schnell gemacht. Also Palantir ist ja eigentlich nur ein Sammelinstrument erstmal. Und was man dann damit macht, also und ein Verknüpfungsinstrument. Palantir kann eben aus all den Daten, die es aus verschiedenen Quellen bekommt, eben Profile, Bewegungsprofile, Charakterprofile und so weiter herstellen. Wenn Deutschland so etwas einkauft, dann, ich kenne jetzt die Verträge nicht, aber ich kenne das von anderer Spionagesoftware. Da gab es ja mal Pegasus-Skandale, hat vielleicht auch mal jemand von gehört, wo so Handys ausgesperrt werden können. Deutschland hat so eine Software auch zur Terrorbekämpfung und so weiter. Aber Deutschland hat dann sehr klare Verträge mit diesen Firmen und sagt, das und das dürft ihr damit machen und das nicht. Das Problem, was Menschen wie ich damit haben, dass man Palantir benutzt, ist, dass es ein amerikanisches Gesetz gibt, was der US-Regierung die Möglichkeit gibt, auf alle Daten zuzugreifen, die amerikanische Firmen haben, auch wenn die Daten woanders liegen oder andere Menschen außerhalb der USA betreffen. Also die Möglichkeit, dass damit dann am Ende doch was gemacht wird, was wir nicht wollen, können wir aus meiner Sicht nicht ausschließen. Deswegen würde ich das einfach zur Sicherheit nicht einkaufen wollen. Wie ich auch finde, wir sollten generell versuchen, von den amerikanischen Software-Riesen unabhängig zu werden. Großes Lob an Schleswig-Holstein, was das gerade ganz bravourös macht.
Aber es liegt ja leider auch daran, dass die amerikanische Technik fast jeder europäischen Technik überlegen ist. Wie schaffen wir es, dass wir gleichzeitig europäisch das aufbauen?
Also auch da muss ich es vielleicht präziser sagen. Es geht gar nicht darum, dass es nur europäisch sein muss. Es muss so sein, dass es eben diese ganzen Vorbehalte, was dann damit gemacht wird, dass das nicht passiert. Und da ist natürlich bei europäischen Firmen die Wahrscheinlichkeit höher, weil wir dann vollständig hier der Datenschutzgrundverordnung und DSA und all diesen AI-Act, diesen ganzen Gesetzen unterliegen, aber auch von der Mentalität her. Und also ich finde, man ist überrascht, wenn man sich damit beschäftigt, wie viele europäische Alternativen es tatsächlich gibt. Ich habe es gerade erwähnt, Schleswig-Holstein geht gerade komplett raus aus amerikanischen Anwendungen. Die machen ganz viel mit Open Source. Ich persönlich versuche es gerade auch, sowohl privat als auch dienstlich. Und
kein
Beispiel, Stoat,
kein ChatGPT?
Nee, genau. Wir haben auch gerade im Europäischen Parlament, ich muss das noch genau nachgucken, ich habe da nur eine kurze Benachrichtigung bekommen, auch ein ChatGPT-Verbot. Also eine bestimmte KI, die wir nur noch benutzen sollen. Klar, ich meine, das sind ja auch sensible Sachen, die wir da bearbeiten. Das ist Gesetzgebung, das ist was sehr Sensibles. Ne? Aber ich versuche jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wer mit Teams arbeitet, so für Büroabläufe. Ich habe es immer gehasst, ich fand es immer ganz furchtbar. Und wir haben jetzt mehr durch Zufall herausgefunden, dass es eine Firma gibt, die heißt Meistertask. Die macht es viel, viel besser und ist eine europäische Anwendung. Aber davon, da muss man echt recherchieren, um die zu finden. Warum sind wir alle auf WhatsApp? Ja, es gibt gerade zu WhatsApp wirklich sehr, sehr gute Alternativen. Es gibt Signal, es gibt Threema. Also das muss nicht sein. Aber die Bequemlichkeit spielt ja leider eine große Rolle.
Sind Sie da als Mutter, also Sie haben ja zwei Söhne, sehr streng oder wie probieren Sie dann die neue Generation für so ein Thema zu sensibilisieren?
Also meine Kinder sind in den 20ern.
Nur auf Signal schreibt, aber wir trotzdem alle auf WhatsApp noch sind parallel. Es ist natürlich schwer.
Ja, es ist schwer. Meine Kinder sind in den 20ern, da ist das mit dem Erziehen nicht mehr so leicht. Also ich habe zwei sehr unterschiedliche Söhne aber da an dem Punkt sind sie schon beide relativ sensibel. Nur bei WhatsApp, ich kann es selber auch nicht löschen, weil da einfach Gruppen sind, in denen ich sein muss. Aber ich versuche dann immer, die Gruppen zu verlagern. Ja, ich glaube, das
damit
Problem.
Damit macht man sich auch nicht überbeliebt.
Nee, aber da darf man als Politiker kein Problem mit haben, sich unbeliebt zu machen. Bei der Altersgruppe habe ich eher ein Problem mit dem Social-Media-Konsum, muss ich sagen. Also das, selbst wenn die sehr bewusst sind der Suchtgefahr und der Rabbit-Hole-Gefahr und allem, was damit so zusammenhängt, das ist einfach wahnsinnig schwer. Also dieses, wir machen euch süchtig, das ist auch noch so ein Punkt, wo wir unbedingt was gegen tun müssen, wo wir schon ein bisschen was gegen tun, aber wo wir noch besser werden müssen.
Ich glaube, leider ist es zeitlich ein gutes Schlusswort, auch wenn es eine traurige Beobachtung ist oder eine traurige Analyse. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie da sind. Zum Abschluss darf sich jeder ein Lied wünschen. Welches Lied wünschen Sie sich und wieso?
Ich wurde gebeten, mir ein Lied zu wünschen, mit dem ich gut entspannen kann. Und das ist, seit ich denken kann.
Die Vorgabe kam von Ihrem Büro.
Ist das so?
Ja, nicht.
Ach,
man kann auch gute Laune nehmen.
Man darf auch.
Oh, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich nochmal ganz anders drüber nachgedacht. Mein Gott.
Sie können noch ändern.
Bei Cherno Jobatai habe ich mir mal Poison von Alice Cooper gewünscht. Das wäre jetzt ein bisschen anders gewesen. Aber nee, ich bleibe jetzt bei Easy, weil Politik zu machen ist echt manchmal nicht vergnügungssteuerpflichtig und echt anstrengend. Und man kriegt zwar persönlich oft gutes Feedback zurück, aber so politisch muss man auch mit ziemlich vielen Arschlöchern zusammenarbeiten, wenn ich das mal ganz offen sagen darf. Und das ist dann so ein Lied, wo ich denke, ah, oh, ihr könnt mich alle mal. Und, ja.
Aber macht es Ihnen noch Spaß, wenn es wird? Abschließend?
Ja.
Aber also, denken Sie sich manchmal,
ich muss nur an Ungarn denken. Und dann denke ich, ja, also am Ende gewinnen hoffentlich dann doch immer die Guten.
Das ist ein gutes Schlusswort. Also wir hören jetzt Easy von den Commodores. Vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Vielen Dank. See a big stone and a bottle. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. Sunday morning.
to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Why I'm easy. I'm easy like Sunday morning.